Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Umzug ins Pflegeheim ist für viele Menschen nicht nur emotional belastend, sondern auch finanziell. Denn ihr Eigenanteil an den Kosten ist laut Ersatzkassen noch einmal deutlich gestiegen. Im ersten Jahr werden jetzt bundesweit im Schnitt rund 3.100 Euro monatlich fällig. Das sind 237 Euro mehr als im Juli 2024. Dabei sind die regionalen Unterschiede groß. In Sachsen-Anhalt liegt der Eigenanteil bei rund 2.600 Euro. Die Spitzenreiter sind Bremen und Nordrhein-Westfalen mit jeweils mehr als 3.400 Euro.
Christel Rathmann lebt seit gut 2 Jahren in einem Seniorenheim in Hilden in Nordrhein-Westfalen. Die 88-Jährige war immer sparsam, erzählt sie, hat bis 72 gearbeitet. Die Rente ist gering, ihr Erspartes inzwischen aufgebraucht. Sie musste Sozialhilfe beantragen, denn der Heimplatz ist teuer.
Ich habe noch nie das Amt gebraucht. Ich habe, wie ich hier reingekommen bin, habe ich 60.000 Euro gehabt. Die sind weg seit voriges Jahr August.
Vor allem höhere Löhne für Pflegekräfte treiben die Kosten für Heimplätze in die Höhe. Mehr Geld fürs Personal, eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, findet Heimleiterin Beate Linz-Esser. Aber viele Bewohner können sich das nicht mehr leisten.
Ich möchte gut bezahlen, meine Mitarbeitenden, weil nur so kann ich gute Pflege sicherstellen. Das ist für mich die Basis für alles. Und das finde ich eben immer ein Stück das Dilemma, dass wenn meine Mitarbeitenden mehr verdienen, das für die Bewohnenden dann so teuer wird.
Ein Heimplatz kostet pro Monat an Eigenanteil durchschnittlich 3.108 Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Pflegekosten sowie Unterkunft und Verpflegung. Außerdem müssen die Bewohner Investitionen in den Einrichtungen, zum Beispiel Sanierungen, mitfinanzieren. Dabei gibt es starke regionale Unterschiede. In Nordrhein-Westfalen ist es neben Bremen bundesweit am teuersten. In Sachsen-Anhalt dagegen kostet ein Platz durchschnittlich fast 1.000 Euro monatlich weniger.
Das hängt stark zusammen mit dem Lohnniveau, das natürlich in den östlichen Bundesländern ein anderes ist. Und das Zweite sind die Sach- und Betriebskosten und die Investitionskosten, die unterschiedlich ausgefallen sind. Das beides zusammen, also strukturelle Fragen, machen den Unterschied.
Experten wie er fordern eine Reform der Pflegeversicherung und eine Deckelung der Eigenbeiträge, damit Pflege niemanden mehr finanziell überfordert, wie es Christel Rathmann ergangen ist.
Warum es in Pflegeheimen so teuer geworden ist, das vertiefen wir in einer Sondersendung bei Tagesschau 24 gleich im Anschluss. Dort sprechen wir auch mit einer Heimleitung über die Probleme in der Praxis. Im Alter ist das Geld oft knapp und die gesetzliche Rente schmal. Wer zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge hat, der steht besser da. Daraus setzt auch die Bundesregierung. Sie hatte schon im Koalitionsvertrag vereinbart, diese zweite Säule der Rente zu stärken, etwa durch weniger Bürokratie. Wie das genau aussehen soll, das hat unser ARD-Hauptstadtstudio jetzt erfahren.
Arbeiten und zusätzlich fürs Alter vorsorgen, weil der Arbeitgeber bei einer Betriebsrente etwas dazugibt. Das wünschen sich viele. Oft geht das aber nicht. Nur etwa jeder zweite Arbeitnehmer bekommt das von seinem Unternehmen angeboten. Das muss sich ändern, findet die Bundesarbeitsministerin.
Weil die Betriebsrenten eine wirklich wichtige Säule sind, gerade für tarifgebundene Unternehmen, einfach vielen Beschäftigten diese zweite Möglichkeit zu geben. Sie ist unkompliziert, sie ist effektiv und vor allen Dingen auch unbürokratisch. Und dass Beschäftigte im Unternehmen dieses Angebot bekommen, ist richtig.
Schon die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles wollte mehr Anreize für Betriebsrenten. Ihre Idee, Haftungsrisiken für Unternehmen verkleinern. Hier hat sie einiges geändert. Große Zuwächse hat das nicht gebracht. Der neue Gesetzentwurf will nun stärker steuerlich fördern. Geringverdiener sollen Zuschüsse bekommen. Bei einem kleinen Betriebsrentenkapital soll es weniger Bürokratie geben. Es soll einfach in die gesetzliche Rentenkasse ausgezahlt werden können. Und auch nicht tarifgebundene Unternehmen sollen mehr Möglichkeiten bekommen, eine Betriebsrente anzubieten. Das könnte kleineren Unternehmen und dem Mittelstand helfen.
Es gibt sicherlich Betriebe mit einer Größenordnung, wo sich solche Dinge nicht lohnen. Also das ist ganz klar, aber das muss letztlich jeder Betrieb für sich selbst ausmachen. Deswegen Verpflichtungen sind schädlich, aber Anreize, so etwas für Mitarbeiter zu schaffen, kann auch für Betriebe ein wirklicher Mehrwert sein.
Der Gesetzentwurf sieht nun keine Betriebsrentenpflicht vor, schließt sie aber nicht aus, falls die Betriebsrentenzahlen langfristig nicht steigen.
Der Bund will Milliarden in Brücken, Straßen und Schulen investieren. Die Aufträge dafür sollen künftig aber nur Firmen bekommen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Und das sieht ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Unternehmen müssen ihren Beschäftigten ab einem Auftragswert von 50.000 Euro Leistungen nach branchenüblichen Tarifverträgen gewähren. Für Projekte von Start-ups soll dies ab einem Auftragswert von 100.000 Euro gelten. Zu den Leistungen gehören neben dem Lohn auch Weihnachtsgeld und Urlaub.
Die A8 in Baden-Württemberg. Strabag-Vorstand Peter Hübner besucht eine seiner Baustellen. Hier wird die Autobahn sechsspurig ausgebaut, ein öffentlicher Auftrag. Die Strabag-Mitarbeiter werden nach Tariflohn bezahlt. Nicht überall in der Branche ist das auch so. Das geplante Tariftreuegesetz könnte dafür sorgen, dass sich Unternehmen wie die Strabag bei öffentlichen Ausschreibungen künftig häufiger durchsetzen.
Das Tariftreuegesetz führt natürlich dazu, dass der Wettbewerb auch wieder ehrlicher wird. Jeder muss seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einem Tarif bezahlen.
Immer weniger Menschen in Deutschland arbeiten in einem tarifgebundenen Unternehmen. 1996 waren es noch 67%, 2024 nur noch 41%. Die schwarz-rote Bundesregierung will mit dem neuen Gesetz dafür sorgen, dass bei öffentlichen Aufträgen branchenübliche tarifliche Arbeitsbedingungen gewährleistet sind. Gerade weil durch das Sondervermögen Infrastruktur jetzt hohe Summen ausgegeben werden sollen.
Es ist jetzt wichtig, weil wir 500 Milliarden investieren in Schulen, Straßen, Krankenhäuser und das sind öffentliche Aufträge, die jetzt vergeben werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das tarifgebunden machen und damit auch die Unternehmen stützen, die gute Tarifverträge haben.
Allerdings soll das Gesetz nicht für alle gelten. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Aufträge unter 50.000 Euro und Start-ups. Kritik von der Linkspartei.
Es ist natürlich so, dass die SPD wieder nur halbe Sachen macht. Warum hat sie so viele Ausnahmen da reingeschrieben, dass am Ende über ein Viertel der Beschäftigten doch nicht darunter fallen? Und ich finde, alle Unternehmen in Deutschland müssen nach Tarif bezahlen.
Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert in eine andere Richtung. Der Gesetzentwurf sei Etikettenschwindel. Treue setze Freiwilligkeit voraus, nicht staatlichen Zwang.
Die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz ist rechtskräftig. Die Beschwerden der Partei dagegen hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute zurückgewiesen und damit das Urteil einer vorherigen Instanz bestätigt. Der Verfassungsschutz darf die Partei also mit geheimdienstlichen Mitteln beobachten. Bei dem Verfahren ging es allerdings nicht um die Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch aus diesem Jahr. Darüber muss das Verwaltungsgericht Köln noch entscheiden. Flüchtlinge auf dem Weg über das Mittelmeer. Nach wie vor steht die Europäische Union in der Migrationspolitik vor großen Herausforderungen. Die EU-Innenminister haben deshalb in Kopenhagen beraten, wie die irreguläre Migration schärfer bekämpft werden kann. Außerdem ging es um die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Hier hat Bundesinnenminister Dobrindt heute wieder Tatsachen geschaffen und ausreisepflichtige Menschen aus dem Irak per Charterflug in ihr Heimatland abgeschoben.
Mit Kleinbussen sichert die Polizei die Abfertigung des Abschiebeflugs. An Bord 43 alleinstehende Männer. Das Ziel diesmal der Irak. Der Abschiebeflug aus Leipzig, er passt zur Botschaft, die der Bundesinnenminister in diesen Tagen in viele Kameras spricht. So auch heute.
Deutschland ist zurück im Team der europäischen Länder, die gegen die illegale Migration vorgehen wollen. Uns geht es heute darum, deutlich zu machen, dass wir den Druck auf Rückkehrungen erhöhen wollen.
Von den europäischen Kollegen kommt Zustimmung, sogar aus dem sozialdemokratisch regierten Dänemark. Ich finde, das sind großartige Nachrichten, dass die deutsche Bundesregierung eine so starke Kraft ist und die Migrationspolitik vorantreibt. Vor allem Abschiebungen wollen sie hier beschleunigen. Die Idee, abgelehnte Asylbewerber sollen in Abschiebezentren unterkommen und diese Einrichtungen sollen, bitteschön,
out of Europe. Out of Europe, not only out of EU, out of Europe.
Raus aus der EU, am besten sogar raus aus Europa. Widerspruch dagegen gibt es in dieser Runde nicht. Die Idee erinnert an das Italien-Albanien-Modell. Italienische Asylverfahren sollten in Lagern in Albanien, also außerhalb der EU, stattfinden. Gleich mehrfach scheiterte das Projekt vor Gericht. Bei den Abschiebezentren sieht Dobrindt dagegen keine rechtlichen Probleme.
Wir halten das für einen innovativen Ansatz, der zwingend notwendig ist. Und dazu braucht es Partnerländer.
Und die sollen in der Nähe der Heimatländer liegen, sagt Dobrindt. Es dürften also Länder in Nordafrika sein, wie Tunesien oder Libyen. Länder also, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Ob die EU dort wirklich die Einhaltung der Menschenrechte garantieren kann, ist durchaus fraglich.
Morgen wollen sich Russland und die Ukraine wieder zu Gesprächen treffen, auch dieses Mal in Istanbul. Dabei geht es nicht um Friedensverhandlungen. Präsident Selenskyj will auf den Austausch von Kriegsgefangenen drängen und auf die Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder. Beide Seiten dämpften schon vorher die Erwartungen. In der Zwischenzeit geht in der Ukraine der Kampf ums Überleben weiter. Abfangdrohnen sollen helfen, die russischen Angriffe abzuwehren.
Ein russisches Propagandavideo zeigt das, was Moskau als größte und geheimste Drohnenfabrik bezeichnet. Auch um einzuschüchtern. Hier werden nach russischen Angaben jeden Monat tausende Kampfdrohnen produziert. Sie fliegen immer höher, immer schneller. Tödliche Waffen, mit denen die russische Armee die Menschen in der Ukraine terrorisiert. Immer heftiger. Deshalb entwickeln private Unternehmen in der Ukraine jetzt Abfangdrohnen. Für die Zielerfassung setzen sie künstliche Intelligenz ein. Stand jetzt sind diese Abfangdrohnen effektiv, weil es sich um ein kostengünstiges Mittel handelt, das in der Ukraine in Massen produziert werden kann. Noch ist es aber zu früh, um zu bewerten, wie wirksam diese Drohne eingesetzt werden kann. Die Führung des Landes setzt verstärkt auf die Produktion dieser Abfangdrohnen. Denn schon bald könnte Russland in nur einer Nacht mit tausenden Drohnen angreifen. Die russischen Angriffe bestehen etwa zur Hälfte aus Kampfdrohnen und zur anderen Hälfte aus falschen Zielen, also aus Attrappen, um die Flugabwehr zu überlasten. Im technologischen Wettlauf ist Russland aktuell im Vorteil. Um die Menschen im eigenen Land besser schützen zu können, muss die Ukraine nachziehen. Die Hoffnung ist auch, dass westliche Partner stärker in diese neuen Drohnentechnologien investieren.
Und zum Sport. Die deutschen Fußballerinnen hoffen bei der Europameisterschaft auf den nächsten Coup. Nach dem letzten fulminanten Spiel trifft die DFB-Elf morgen Abend im Halbfinale auf die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien. Keine leichte Aufgabe also, zumal das Team weitere Ausfälle verkraften muss.
Mit Druck. Kann das deutsche Team umgehen, beweist das im Abschlusstraining heute am frühen Abend. Halbfinalgegner Spanien wird druckvoll auftreten, ist das offensiv stärkste Team der EM.
Ich glaube, wir werden viel hinterherlaufen. Ich glaube, wir werden viel leiden müssen.
Sie wollen die Leiden mit ihrer Leidenschaft überwinden.
Leidenschaft, Kampf, Wille, Geschlossenheit. All diese Werte, die wir verkörpern. Und das wird auch im nächsten Spiel natürlich wieder wichtig sein.
Die Spanierinnen sind heute am Spielort in Zürich angekommen, ziehen zwar ihre Koffer selbst, aber nicht die Spiele gegen Deutschland. Deutschlands Titeltraum trifft auf Spaniens Trauma. In 8 Partien gab es bisher keinen einzigen Sieg für La Furia Roja.
Das ist die Realität. Damit werden wir konfrontiert sein. Deutschland ist eine der besten Mannschaften der Welt.
One of the best teams in the world.
Den Deutschen macht die Bilanz Mut.
Ich habe die Statistik heute Morgen auch gehört und glaube, dass wir daraus auch ein bisschen Selbstvertrauen ziehen können.
Und das trotz der Personalsorgen. Hendrich und Viertelfinaltorschütze Nüsken sind gesperrt. Linda neben Kapitänin Gwynn verletzt. Das deutsche Team aber zeigt sich intakt und intakt vor dem Halbfinalkracher.
Der Franzose Paris-Peintre hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Besonders der letzte Teil des Rennens auf dem 1900 Meter hohen Mont Ventoux hatte es in sich. Der steile Anstieg zum Gipfel gilt als eine der schwersten Routen der gesamten Tour.
Die Aufgabe, 140 Kilometer flach Anlauf nehmen für den legendären Schlussanstieg zum Mont Ventoux. 15,7 Kilometer lang bei durchschnittlich 8,8% Steigung. Das Terrain für die Besten in der Gesamtwertung, den Slowenen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard aus Dänemark. Den Tagessieg sichert sich der Franzose Valentin Paré-Peintre. Pogacar wird Fünfter, Vingegaard Sechster, Florian Lipowitz belegt Platz 10, baut seinen Vorsprung im Kampf um Rang 3 aus und trägt weiter das weiße Trikot des besten Jungprofis.
Und wir schauen auf die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Juli.
Ein kleines Hoch sorgt vorübergehend für Wetterberuhigung, außer im Norden. Dort gibt es auch heute Nacht Schauer und Gewitter. Zum Teil regnet es ergiebig an der Ostsee mit Sturmböen. Auch morgen wird es im Norden bei vielen Wolken häufig nass, im übrigen Land freundlicher, am Vormittag oft länger sonnig. Später kommen Quellwolken hinzu, im Westen auch wieder Schauer. Heute Nacht Tiefstwerte von 18 bis 7 Grad. Morgen im Nordosten bei Regen nur 19, im Südwesten bis zu 28 Grad. Am Donnerstag vom Südwesten bis in die Mitte und in Küstennähe Schauer und Gewitter, sonst oft trocken. Freitag wird es insgesamt wechselhaft. Im Süden und Südosten fällt regional länger Regen, auch am Samstag. Dann bleibt es in der Nordwesthälfte oft trocken.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr fragt Jessie Wellmer, was man gegen die steigenden Pflegekosten tun kann. Und wir sind mittendrin auf einem Supermarktparkplatz, der zu einem Jugendtreff geworden ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.